Mein Name ist Andreas Seicher. Herzlich willkommen zu meinem Podcast für neugierige und lernende Menschen. Mein heutiger Gast ist der Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. Wir kennen uns aus der gemeinsamen Regierungszeit, sowas hat es einmal gegeben in Wien, zwischen dem damaligen Bürgermeister Michael Häupl und dem Vizebürgermeister Bernhard Görg. Peter Mabo war damals Vorsitzender des Kulturausschusses und ich hatte die Ehre, war damals Kulturstadtrat und ich hatte die Ehre, der Vorsitzende des Kulturausschusses zu sein. Und dort gab es ein Mitglied, Michael Ludwig, und aus der Zeit kennen wir uns. Er sagt manchmal, wenn er lustig drauf ist, dass er bei mir gelernt hat. Also ich kann nur sagen, wenn das wirklich so wäre, dann habe ich dir viel beigebracht, wenn ich schaue, wo du da hier heute sitzt als Wiener Bürgermeister. Wir hatten von Anfang an ein sehr vertrauensvolles und, glaube ich, auch wirklich wechselseitiges, respektvolles Verhältnis und haben uns eigentlich auch über alle Grenzen hinweg immer sachlich gut verstanden und das wird, glaube ich, auch heute bei diesem Podcast herauskommen. Ich sage gleich dazu, wir reden, um nicht in Wunden zu bohren, weder über das letzte Wahlergebnis, wir werden nicht über Koalitionen spekulieren, wir reden über Michael Ludwig als Mensch, wir reden über Bücher, wir reden über die Bildung und ein bisschen darüber, wie es mit der großen Welt weitergehen soll. Lieber Michael, du bist regelmäßiger Besucher meiner Buchpräsentationen und mein vorletztes Buch, Das ganze Leben in einem Tag, da warst du ja sogar bei der Buchpräsentation dabei und du weißt, dort gibt es eine Zeitrechnung, das Leben wird in 24 Stunden geteilt und jede Stunde steht für 3 bis 5 Jahre. Und nach dieser Zeitrechnung lebst du in der 15. Stunde. Diese Stunde kenne ich gut, weil ich lebe auch in der 15. Stunde. Und die 15. Stunde, die bestätigt das Gerücht, dass das Leben im Laufe der Zeit immer schneller verrinnt und wir gezwungen werden, uns da was bleibt, Frage zu stellen. Und wenn du dieses Thema so hörst, was taucht dann bei dir auf?
Ich freue mich, dass wir uns einmal zu einem sehr grundsätzlichen Gespräch wiedersehen. Du hast völlig recht, wir haben immer sehr gut auch im Gemeinderat zusammengearbeitet im Bereich der Kulturpolitik. Ich persönlich habe das immer für einen schweren Fehler der ÖVP Wien gehalten, dich nicht weiter als Kultursprecher zu beauftragen, weil du warst immer ein sehr kontroversieller, aber immer ein sehr sachorientierter Kulturpolitiker. Und von daher lese ich natürlich auch deine Bücher sehr gerne, weil sie immer Anstoß für sehr grundsätzliche Überlegungen und Gedanken sind. So auch das von dir angesprochene letzte Buch, das sehr stark in die Existenz der Menschen hereinspielt und einen auch zwingt, nachzudenken über die eigene Biografie. Und du hast recht, das ist sicher von unserem beiden Lebensalter, wir sind ja nur wenige Monate auseinander, ist es sicher ein Altersabschnitt, wo man ein bisschen zurückblicken kann, was man schon erreicht hat, auch reflektieren kann, ob man mit diesem Weg zufrieden ist und sich auch überlegen muss, wie viel Zeit man noch hat. Und ich kann mich gut an das Buch erinnern, wo du auch über das
meine
Leben,
letzte
meine letzte Stunde, und in diesem Buch beigelegt war ja ein 100 Zentimeter langer Teil und du immer gesagt hast, es geht jetzt nicht um den Tod, sondern es geht um das Leben und das noch verbleibende Leben. Und das war für mich sehr plastisch dargestellt, dass du gesagt hast, schneiden es von diesen 100 Zentimeter und jeder Zentimeter steht für ein Jahr, die Jahre weg, die man schon gelebt hat und auf der anderen Seite die Jahre, die einen fehlen auf die durchschnittliche Lebenserwartung. Und dann bleibt eigentlich nur mehr ein leider sehr kleiner Rest über. Und wenn man das ehrlich meint, dann sollte man kritisch hinterfragen, ob man mit dem noch verbleibenden Teil des Lebens, den man vor sich hat, noch alles erledigen kann, was man sich vorgenommen hat. Dazu muss man mal wissen, was man überhaupt erledigen möchte. Und von daher hat dieses dein letztes Buch zweifellos den Anstoß gegeben, dass man sich sehr selbstkritisch hinterfragt und sagt, was möchte man in dieser Welt, wenn wir davon ausgehen, dass es eine andere gibt, in der wir in einer anderen Konstellation eine andere Existenz finden, aber was wollen wir in dieser Welt noch erreichen? Und von daher ist es sicher jetzt für mich ganz stark die berufliche und politische Aufgabe, die ich erfülle und die Erwartungshaltung an mich selbst, dass ich die Stadt, für die ich Verantwortung trage und für viele Menschen, die sich auch erwarten, dass eine Führungspersönlichkeit in der Politik Entscheidungen trifft, die zum Wohle aller Menschen in dieser Stadt sind, dass man mit dieser Verantwortung gut umgehen lernt.
Jetzt
es geht ja auch darum, das Leben verrimmt immer schneller. Ja? Hast du irgendwie das Gefühl, du warst ja amtsführender Stadtrat für Wohnen viele Jahre und jetzt bist du kurze Zeit Bürgermeister. Rinnt es jetzt noch ein bisschen schneller als Bürgermeister oder hat das nichts damit zu tun?
Na, du hast schon recht. Also das Leben rinnt schneller, wenn man viele Termine, Verpflichtungen hat jeden Tag. Und wenn man am Abend eigentlich erschöpft nach Hause kommt, denkt man sich, habe ich jetzt alles das eigentlich aktiv gestaltet, was ich mir vorgenommen habe. Und man kommt halt drauf, dass man sehr stark getrieben ist. Und das ist in politischen Funktionen, wenn man sie ernst nimmt, und du weißt das aus eigener Erfahrung, ist das besonders stark, weil man nicht so wie die landläufige Meinung ist, viel Zeit hat und viel Gestaltungsmöglichkeiten, sondern oft sehr stark bestimmt wird durch äußere Verhältnisse, die man beeinflussen möchte, die aber aus einem selbst auch sehr viel machen. Und ich kann mich gut an Bruno Kreisky erinnern, der immer gesagt hat, das Wichtige in der Politik ist das Gestalten und nicht das Verwalten. Und die Verlockung ist natürlich immer groß, dass man sich sehr stark mit jenen Dingen beschäftigt, die gerade anstehen, die gerade am Schreibtisch liegen, wo gerade angerufen wird, wo man gerade gefordert wird, wo man ein Statement abgeben muss, wo man schnell hilfreich eingreifen muss, eine Entscheidung treffen muss. Und am Abend muss man sich dann fragen, hat man jetzt wirklich gestaltet oder hat man sich aufs Verwalten beschränkt? Und das ist eine, für wie ich meine, alle Spitzenpolitiker kritische Frage.
Nicht nur für Spitzenpolitiker, auch für Spitzenmanager. Ich habe einmal eine Studie gelesen, wo geschrieben wird, also CEO eines großen vergleichbaren Unternehmens, dass die überhaupt nur 5% ihrer Zeit selbst einigermaßen entscheiden können. Den Rest sitzen sie in Meetings, wir kennen es, schreiben E-Mails, bekommen E-Mails und so weiter, müssen Presseauftritte machen. Diese 5%, ich glaube, sonst kann man auch sagen, dass ein Wiener Bürgermeister, egal wie er heißt oder wie auch immer, einfach eingeteilt ist. Ja, aber diese 5%, vielleicht sind es auch 10% an manchen Tagen, die machen eigentlich den Unterschied aus. Und wie schaffst du da einen Unterschied zu machen?
Ja, man muss sich Freiräume erkämpfen und das ist nicht ganz leicht, weil natürlich die Erwartungshaltung unterschiedlichster Bereiche wohlmeinend in den allermeisten Fällen groß ist, dass der Wiener Bürgermeister Termine wahrnimmt, Entscheidungen trifft, präsent ist, vor Ort ist. Und das Schöne für mich ist, als Wiener Bürgermeister wird man auch auf der Straße, in der U-Bahn, in der Straßenbahn, in einem Lokal immer auch erkannt, zu 99,9% immer freundlich begrüßt. Aber die Erwartungshaltung ist schon, dass man dann auch immer Stellung nimmt, sich äußert und die Möglichkeit, ein Rückzugsgebiet zu finden, wo man sagt, da geht man jetzt davon aus, da legt man jetzt die Linie fest, das ist doch selten. Also mit den 5%, das stimmt sicher. Und man muss aus den 5% die Kraft finden, dass man dann aktiv die Linie vorgibt und sich nicht zu stark beeinflussen lässt von vielen Interessensgruppen, die es natürlich gibt und die gerne auf politische Entscheidungsträger Einfluss nehmen.
Du betonst selbst immer, dass du aus kleinen Verhältnissen kommst. Also deine Mutter musste quasi sich durchschlagen als Fabriksarbeiterin, als Heimarbeiterin. Du selbst warst Abräumer in einem Gasthaus, habe ich gelesen, für die Nicht-Wiener, damit es nicht der Rausschmeißer in einem Lokal gemeint, sondern der, der das Essen und die Getränke nachher wegräumen muss. Du hast dann während deinem Studium am Bau gearbeitet. Und jetzt bist du immerhin Wiener Bürgermeister, Chef der noch immer mächtigen Wiener SPÖ und vor allem Dienstherr von 65.000 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen der Gemeinde Wien. Gibt es da manchmal irgendwie doch so Augenblicke, wo du sagst, pff, das ist alles nur ein Traum und vielleicht wache ich da eines Tages auf? Oder anders formuliert, gibt es da nicht manchmal Augenblicke der Selbstzweifel, wo man sagt, kann ich diese Verantwortung eigentlich gut wahrnehmen?
Also jeder nachdenkliche Mensch muss Selbstzweifel haben. Also ich bewundere immer die Menschen, die völlig ohne Selbstzweifel durchs Leben gehen.
Ich glaub, man muss Trump ist ja da ein Vorbild ja. Auf dem Gebiet.
Mein Vorbild nicht, weil ich glaube, man muss immer Selbstreflexion haben. Man muss auch hören, welche Kritik geübt wird und man muss dann für sich selber immer auch mit viel Demut, auch mit der Funktion umgehen, die man auch zugesprochen bekommen hat. Und von daher ist richtig, es ist manchmal für mich nicht gleich immer so glaubwürdig, in einer solchen Funktion tätig zu sein, aber ich verspüre damit auch eine große Verantwortung. Und gerade wenn man so eine Biografie hat wie ich, dann hoffe ich doch, dass man mit dieser Verantwortung auch umgeht und am Boden bleibt und auch Schicksale von Menschen sehr plastisch vor Augen hat, die nicht zu jenen gehört, die jetzt als Blase ständig um uns herum sind, sondern die vielleicht nicht so eine Möglichkeit haben, sich zu artikulieren.
Und manchmal sind es ja Mentoren oder so Weggefährten, die so in die eine Richtung oder in die andere Richtung einen Lebensweg beschreiten. Hat es da bei dir eine Figur gegeben, wo du gesagt hast, wenn der oder die nicht gewesen wäre, dann hätte es auch anders ausgehen können?
Mehrere, sicher mehrere. Ich glaube, ein wichtiger Mensch in meinem Leben war sicher meine Mutter, die mir mit auf den Weg gegeben hat, wie wichtig Bildung ist, gerade weil sie selber als Hilfsarbeiterin wenig Möglichkeiten gehabt hat, vom Bildungssystem zu partizipieren. Also von daher war das sicher eine wichtige Weichenstellung. Und ich glaube, man muss erkennen, dass vor allem junge Menschen viele Wegkreuzungen haben und es gibt nicht eine große Kreuzung, sondern es gibt so viele Möglichkeiten, falsch abzubiegen und dass man als Gesellschaft auch schauen sollte, dass man Kindern und Jugendlichen immer wieder die Möglichkeit bietet, den richtigen Weg einzuschlagen. Wobei der richtige Weg ganz stark im Interesse des Kindes sein muss. Aber dass man ihnen die Möglichkeiten im Leben bietet, dass man sie neugierig hält, dass man möglichst viele Zugänge im Leben eröffnet. Und das ist sicher eine große Verantwortung, die die Gesellschaft insgesamt hat. Nicht nur die Schule, aber auch die Schule.
Da bleiben wir gleich dabei. Dein großes politisches Vorbild, sagst du immer wieder, ist Bruno Kreisky. Und das Interessante ist, das erste Wirtschaftsprogramm von Bruno Kreisky hieß ja Leistung, Aufstieg Sicherheit. Und Sicherheit. Und zwar in der Reihenfolge. Ja. Und du selber bist ja wirklich ein Beispiel eigentlich, die Verkörperung dieses Programms. Jetzt hat man manchmal schon den Eindruck, dass Teile, teilweise sogar große Teile der SPÖ, ein Problem mit dem Leistungsbegriff haben und eine wirkliche innere Distanz dazu haben, sowohl in der Wirtschaft, aber auch schon in der Schule. Was würde denn der Bruno Kreisky dazu sagen, zu denen, die da ein Problem mit dem Leistungsbegriff haben?
Na, ich bin da mit Bruno Kreisky völlig einer Meinung. Also ich glaube, auch diese drei Begriffe sind für mich und für meine Politik ganz wichtig. Denn ohne Leistung wird sich eine Gesellschaft nicht weiterentwickeln. Und die Arbeiterbewegung insgesamt, wenn man sich die Geschichte der Arbeiterbewegung anschaut, war immer eine Bewegung, die sehr stark an Leistung und auch an sozialen Aufstieg orientiert war. Und zwar nicht nur einen individuellen Aufstieg, sondern auch einen kollektiven Aufstieg einer Klasse, wenn man so will. Und die sehr positive wirtschaftliche Entwicklung in Österreich, die wir trotz aller Rückschläge auch in den letzten Jahrzehnten genommen haben, war sicher auch verbunden mit diesem Wunsch, dass es den folgenden Generationen einmal besser gehen soll. Und das war verbunden natürlich auch mit dem Leistungsbegriff, mit dem Wunsch nach auch gesellschaftlichen Aufstieg und war immer eng verbunden mit dem Begriff Wissen und Bildung. Nicht umsonst hat es gerade in der Arbeiterbewegung den Begriff gegeben, Wissen ist Macht. Und zwar nicht nur aus einer Sicht den Arbeitsmarkt betreffend, sondern durchaus auch aus einem gesellschaftspolitischen Anspruch heraus, diese Gesellschaft zum Besseren zu verändern. Und im Bewusstsein, dass das nur mit Menschen geht, die Bildung auch als ein ganz wichtiges Werkzeug des kollektiven Aufstiegs sehen.
Ja, der Podcast heißt ja Lebensbildung und damit sind wir hier richtig. Ich bleibe aber gleich bei diesem Thema. Ich habe vor kurzem einen Podcast mit dem Hannes Androsch gemacht und der hat für mich was sehr Interessantes gesagt. Er hat gesagt, der Anteil aller Sozialausgaben an der jährlichen Wirtschaftsleistung ist von 16% im Jahre 1956 auf 21% im Jahre 1970, auf 26% im Jahre 1990 und auf 31% im Jahre 2014 gestiegen. Das heißt, unabhängig davon, wer regiert hat, und wir haben, wie du weißt, eines der höchsten Sozialbudgets der Welt. Gleichzeitig ist aber die Anzahl der relativ Armen eigentlich nicht geringer geworden. Und das ist so eine Frage, die sich, glaube ich, eine nächste Regierung, wie immer sie ausschaut, stellen muss und ich auch dir stelle. Wie schaffen wir es eigentlich, dass trotz einem so hohen Sozialbudget es mehr Menschen schaffen, aus dieser quasi Armutsfalle rauszukommen, die ja oft von Generation zu Generation weiter vererbt wird? Wie schaffen wir es, obwohl so viel Geld da ist, dass eigentlich diese gesellschaftliche Mobilität irgendwie in Gang kommt und die wirklich Armen sozusagen aus ihrer Situation rauskommen?
Also die Analyse von Dr. Hannes Androsch, den ich sehr schätze als Wirtschaftsexperten und als sehr politisch denkenden Menschen, ist sicher richtig. Trotzdem will ich vielleicht ergänzen, dass die Frage, was ist Armut und wer ist von Armut betroffen, von Land zu Land auch sehr unterschiedlich zu sehen ist. Der Begriff Armut orientiert sich ja immer am nationalen Durchschnittseinkommen. Und ich würde behaupten, dass die zum Teil auch bei uns in Österreich bezeichneten armen Menschen in keinem Verhältnis stehen zu armen Menschen vor 30, 40 Jahren und auch nicht im Verhältnis stehen zu armen Menschen in anderen Teilen unserer Welt. Aber richtig ist, dass das nicht nur eine Frage des Sozialbudgets ist, sondern auch der Verteilungsgerechtigkeit. Denn das, was mit dem Begriff der Armut ausgedrückt wird, ist ja, dass es ein Verteilungsproblem gibt. Dass sich die Gesellschaft, die Wirtschaft insgesamt in Österreich in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr positiv entwickelt hat. Und ich sage immer, die Zweite Republik ist eine Erfolgsgeschichte, vor allem im Vergleich zur Ersten Republik. Und diese Kriterien, die besonders wichtig waren beim Aufstieg in der Zweiten Republik, sind meiner Meinung nach auch die Sozialpartnerschaft, die mit ein Grund war, dass wir nicht nur ein friedliches Miteinander gefunden haben im Unterschied zur Ersten Republik, sondern auch die wirtschaftliche Dynamik begleitet haben. Das gilt im Übrigen aus meiner Sicht heraus auch für die Selbstverwaltung bei den Sozialversicherungsträgern. Also es gibt schon viele Parameter, die uns in Österreich von anderen Ländern Gott sei Dank unterscheiden und an denen wir auch nicht leichtsinnig Veränderungen vornehmen sollten, ohne dass wir ein besseres Projekt haben. Und von daher ist dieses Miteinander auch in der Wirtschaft etwas ganz, ganz Wichtiges und dieser Ausgleich auch zwischen den Sozialpartnern. Dass es große Anstrengungen erfordern wird, dass wir auch die armutsgefährdenden Menschen in eine bessere Lage bringen, ist richtig. Das hat wirtschaftliche Gründe, aber nicht nur. Gestaltungsmöglichkeiten in der Gesellschaft hängen natürlich mit den ökonomischen Rahmenbedingungen zusammen, aber ganz stark auch mit der Bildung. Es gibt Menschen, die über ein geringes Einkommen verfügen, aber durch ihre gute Bildung bessere Möglichkeiten haben, an der Gesellschaft mitzuwirken, beispielsweise als Menschen, die vielleicht etwas mehr verdienen, aber diese Bildung nicht haben. Also von daher sehe ich das immer etwas breit gefächert. Aber richtig ist, dass wir eine große Herausforderung haben in der Bekämpfung von Armut, weil das auch die Möglichkeit bietet, qualifizierte Menschen für den Arbeitsmarkt zu rekrutieren, aber auch überzeugte Demokratinnen und Demokraten. Und auch das wird für uns in Zukunft eine große Herausforderung sein.
Ich glaube, gerade wir beide stimmen ja zu 100% überein, dass wir sagen, Bildung sozusagen schafft Aufstieg oder zumindest die. Nur, ich muss gestehen, wenn man sich genau damit beschäftigt, komme ich auch manchmal ein bisschen ins Zweifeln. Also Wiener Schuldirektoren und Lehrer berichten mir glaubhaft, dass es immer mehr Schüler gibt, die ohne Frühstück in die Schule kommen, wo es zu Hause überhaupt keinen Esstisch mehr gibt, wo gemeinsam gegessen wird, was auch zur Folge, dass es keinen Tisch mehr gibt, wo Aufgaben gemacht werden können am Nachmittag. Da sitzt die ganze Familie im besten Fall immer am Couchtisch und isst vielleicht noch Fastfood, weil niemand mehr kocht. Es gibt kein einziges Buch zu Hause. Das sind natürlich familiäre Bedingungen. Da nützt auch das beste Schulsystem nichts mehr. Da können auch die engagiertesten Lehrer wenig ausmachen. Was kann man denn da noch tun, um da sozusagen genau diejenigen zu erreichen, die ja nicht wenige sind, die zum Großteil auch Migranten sind? Wir wissen, 77% nicht deutschsprachig in den neuen Mittelschulen und so weiter. Wenn man da ein bisschen in diese Subkulturen hineingeht, dann wird alles sehr, sehr schwierig.
Nein, ist völlig richtig. Wobei, man hat natürlich immer den Eindruck, dass man in der schwierigsten Zeit aller Zeiten lebt. Ich glaube nur, dass wenn man zurückblickt in die letzten Jahrzehnte, es war früher, glaube ich, noch schwieriger. Wenn ich daran denke, dass wir noch in den 70er Jahren in Wien mehr als 40% Substandardwohnungen gehabt haben, wo es Zimmer, Küche, Kabinett gegeben hat, Wasser und Klo am Gang, und wo nicht nur Einzelpersonen, sondern ganze Familien in einer solchen Wohnung gelebt haben, würde ich mal behaupten, dass die Lernsituation dort in diesen Wohnungen auch eine schwierige war. Und trotzdem haben viele Kinder aus diesen Familien ihren Weg gefunden. Zuerst im Bildungssystem, dann am Arbeitsmarkt, in der Gesellschaft. Und es gibt hervorragende Persönlichkeiten in der Wirtschaft, im Sport, in der Wissenschaft, die auch aus solchen Verhältnissen kommen. Es ist schwerer, das ist richtig, weiß ich auch aus eigener Erfahrung, aber es ist möglich. Und von daher muss man sich überlegen, wie kann man ein Schulsystem aufbauen, um zu helfen, und zwar allen Kindern, egal aus welchem sozialen Milieu sie kommen. Und wie kann man auch die außerschulische Jugendarbeit in diesem Bereich verstärken? Ich kenne ein Projekt in der Großfeldsiedlung, wo sich eine ehemalige Lehrerin, die jetzt Pensionistin ist, um rund 80 Kinder kümmert. Das sind Kinder, die von der Familie oft nicht rasend unterstützt werden, die wirklich, wenn die eine Veranstaltung macht oder Lernübungen macht mit den Kindern, die wie eine Fangroup um diese Dame ist und diese begleiten auf Schritt und Tritt, die dankbar sind für jede Form der Zuneigung oder der Beschäftigung. Und von daher sehe ich, dass es durchaus möglich ist, dass auch Einzelpersonen wirken. Und vielleicht sollten wir noch verstärkt schauen, wie geht es eigentlich unseren Nachbarn, unserer Nachbarfamilie? Haben wir vielleicht zeitliche Ressourcen, um zu helfen? Oft hilft man Kind, indem man sagt, setzen wir uns doch einmal zusammen, hast du ein Problem in der Schule, hast du ein persönliches Problem. Die Kinder danken es mit großer Dankbarkeit. Und jede Aufmerksamkeit für ein Kind ist wie eine Streicheleinheit für ein Kind. Und da sind Kinder besonders dankbar, vor allem dann, wenn sie aus schwierigeren sozialen Verhältnissen kommen.
Wir haben ja ein sehr hohes Bildungsbudget, nämlich das zweithöchste pro Kind innerhalb der Europäischen Union und machen da meiner Meinung nach viel zu wenig draus. Mein Vorbild ist Kanada. Dank der Robert-Bosch-Stiftung durfte ich mir das vor ein paar Jahren anschauen. Ich meine, Kanada ist ja wie Österreich ein Einwanderungsland, allerdings mit einer klügeren Migrationspolitik und auch einer besseren Schulpolitik. Erstens ganztägige Schulformen, da werden wir uns schnell einig sind, aber die machen noch mehr. Die gehen viel stärker in die Communities hinein, die bilden die Eltern noch viel stärker ein in diesen Lernprozess. Es gelingt ihnen auch besser, viel mehr Lehrer aus den Einwanderungsgruppen zu rekrutieren, die natürlich mit den Kindern dann auf einer Ebene ganz anders arbeiten können. Das ist bei uns viel weniger der Fall. Gerade die aufstiegsorientierten Migranten schauen darauf, dass ihre Kinder nicht Lehrer werden, sondern Ärzte, Rechtsanwälte oder was auch immer. Können wir uns da nicht noch ein bisschen was abschauen? Können wir das nicht besser machen? Du kommst ja selber aus dem Wohnbau. Muss es nicht eine viel stärkere Vernetzung der sozialen Einrichtungen und Unterstützungen geben?
Also zum einen kann man immer von anderen lernen. Ich bin ein großer Fan des lebensbegleitenden Lernen. Ich sage immer lebensbegleitenden Lernen und nicht lebenslanges Lernen, weil das klingt so wie lebenslange Haft. Also lebensbegleitendes Lernen sehe ich als was Positives und natürlich kann man immer von anderen Städten und Gesellschaften lernen. Aber ich muss schon einfügen, dass natürlich die Situation in Kanada im Vergleich zu Österreich jetzt geostrategisch schon eine ganz andere ist. In Kanada suchen sich die Verantwortlichen die Zuwanderung aus. Es gibt kein unmittelbares Nachbarland, wo größere Zuwanderungsströme zu erwarten sind. Vielleicht jetzt aufgrund der US-amerikanischen Politik, dass es vielleicht eine stärkere Bewegung Richtung Kanada gibt. Aber sonst haben die ja keine unmittelbaren Zuwanderungsströme, die sie kanalisieren müssen. Das ist ja bei uns in Österreich ganz anders. Wir haben in den letzten Jahrzehnten viele Zuwanderungsströme, wie ich meine, auch gut begleitet, in schwierigen Situationen, wenn man denkt, unmittelbar nach 45, wo hunderttausende Menschen als Flüchtende durch Österreich gezogen sind, 1956 aus Ungarn kommend, 1968 aus der Tschechoslowakei, in den 80er Jahren in Polen und dann mit dem Fall des Eisernen Vorhangs natürlich aus den östlichen Nachbarländern. Die Balkankriege dann Anfang der 90er Jahre, die einen großen Schub vor allem aus dem ehemaligen Jugoslawien bedeutet haben. Und dann natürlich das Jahr 2015, wo eine Zuwanderungswelle aufgrund des Krieges in Syrien gekommen ist und natürlich auch den sogenannten arabischen Frühling, viele auch aus diesen Ländern. Also das heißt, wir haben in Österreich ganz andere Herausforderungen. Und wir in Wien sind das einzige Bundesland, das keine Außengrenzen hat. Wir haben sowieso überhaupt keine Möglichkeit, irgendeinen Einfluss zu nehmen. Ich glaube, dass die Zuwanderungspolitik auch ganz stark europaweit organisiert sein muss, also auch an den Außengrenzen der Europäischen Union. Aber wir in Wien sind konfrontiert mit Strömen, die zu uns kommen. Und das hat natürlich viele Herausforderungen im Bereich der Integrationspolitik, aber bietet auch die Möglichkeit, dass wir auf die demografische Entwicklung entsprechend reagieren. Das wird für ganz Europa ein Riesenthema, auch für Österreich, dass wir sehen, dass die geburtenstarken Jahrgänge jetzt langsam in Pension gehen und wir in vielen Berufsgruppen eine sehr starke Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben, und zwar in allen Bereichen. Das beginnt bei der Pflege, geht über Lehrerinnen und Lehrer bis zu Polizisten und natürlich zu vielen Beschäftigten, die wir auch in der Privatwirtschaft und in der Verwaltung benötigen. Also das wird eine Riesenherausforderung und von daher wird Zuwanderung notwendig sein für ganz Europa, auch für Österreich. Und wenn man sich die demografische Entwicklung in den Bundesländern in Österreich anschaut, dann sieht man, dass von den 50er Jahren bis heute das Durchschnittsalter in Wien relativ gleich geblieben ist, auch bedingt durch Zuwanderung. Wir waren einmal das älteste Bundesland und sind jetzt das mit Abstand jüngste Bundesland. Aber nicht, weil wir so jung geworden sind im Durchschnitt, sondern weil die anderen 8 Bundesländer deutlich im Durchschnittsalter zugelegt haben. Das heißt, es wird österreichweit ein großes Thema sein, wie wir beispielsweise umgehen mit unserem Pensionssystem, aber auch mit der Frage, wie wir ein Pflegesystem finden, das auch der älteren Generation gerecht wird. Und wenn ich sage ältere Generation, sind das nicht mehr die 70- und 75-Jährigen wie früher, sondern sind es die 90, 95-Jährigen und Älteren, die dann auch unsere Pflege bedürfen. Also da kommen schon große Herausforderungen auf uns zu, die wir natürlich auch mit dem Bildungssystem begleiten müssen. Nur zum Thema Kanada vielleicht noch eine Anmerkung. Ich war vor einem Jahr in Vancouver, eine Stadt, die in der Lebensqualität immer knapp hinter Wien ist, in allen internationalen Rankings, eine wunderbare Stadt. Nur das Thema Wohnen ist dort eine Riesenherausforderung. Und zwar nicht, weil
Obdachlosigkeit sieht man dort
richtig, alles. Und zwar nicht, weil sie keine Wohnungen hätten, sondern weil sie keine leistbaren Wohnungen haben. Dort wird natürlich sehr viel spekuliert. Und sie haben mich dort eingeladen, um die Wiener Wohnbaupolitik vorzustellen. Ich habe dort im größten Museum der Stadt eine Ausstellung über Wiener Wohnen präsentiert. Und wir haben ein Symposium und eine Tagung durchgeführt, auch mit politischen Entscheidungsträgern. Und die haben dann 2 Milliarden kanadische Dollar in die Hand genommen, um die Wohnungspolitik analog zu Wien zu adaptieren. Das habe ich sehr schmeichelhaft gefunden, weil ich glaube, man muss das immer als Gesamtsystem sehen, dass man sagt, wie schaut die Bezahlung aus, zum Beispiel für Lehrerinnen und Lehrer, wie schauen aber auch die Aufenthaltskosten aus, die Rahmenbedingungen, in denen die Menschen leben und arbeiten können. Und ich glaube, dass wir da in Wien zu Recht immer als lebenswerteste Stadt gehandelt werden, weil es uns doch trotz aller Schwierigkeiten, trotz gelingt, das als Gesamtsystem zu sehen, eine Stadt und alle Funktionsweisen, die in einer Stadt notwendig sind, auch zu bündeln.
Ich komme nochmal zur Bildung. Ich habe durch einen Zufall vor ein paar Tagen die Chance gehabt, 4,5 Stunden mit dem Gerald Hüther ein Abendessen zu haben, den bekannten deutschen Gehirnforscher, der aber auch ein Visionär in der Bildung ist, der Schule im Aufbruch mit Margit Rassfeld gegründet hat, der auch eine herausragende pädagogische Schule mit der Evangelischen Schule Berlin Mitte gemacht hat. Ich habe vor diesem Abendessen mal geglaubt, dass ich selber ein radikaler Denker bin, aber ich war dann schon sehr überrascht, wie der Hüther gesagt hat, er ist da jetzt 10, 20 Jahre engagiert, er glaubt überhaupt nicht mehr an die Reformfähigkeit des Schulsystems, damit hat er nicht das Deutsche gemeint, das sich aber vom Österreichischen nicht so unterscheidet. Und seine These ist, dass er gesagt hat, reduzieren wir Schule doch offiziell auf das, was es vielleicht kann, nämlich zumindest die Kulturtechniken zu vermitteln, aber alles andere, also Bewegung, Freude am Lernen, kommunikative Kompetenzen, soziale Kompetenzen, Sport, das Arbeiten in der Landschaft mit übergreifenden Projekten. Lassen wir doch das Menschen und Institutionen leisten im Sinne einer Schule des Lebens, die das wirklich können. Ich will jetzt nicht auf seine Argumente genau eingehen, warum er sagt, dass das Schulsystem nicht skalierbar ist. Er sagt, selbst an seiner Schule, der Evangelischen Schule Berlin-Mitte, finden sie nicht genug Lehrer, die in der Lage sind, diese Herausforderung zu bewältigen. Jetzt diese These vom Herrn Hüther ist natürlich sehr provokant und ich würde sie auch nicht unterschreiben. Ich habe aber dann lange darüber nachgedacht, also so einen Hauch von Wahrheit steckt da schon drinnen, weil wir, glaube ich, alle sehen, wie schwierig es ist, dieses Schulsystem mit den 50-Minuten-Einheiten und so weiter zu überwinden und da wirklich irgendwas Neues reinzubringen. Wie siehst du denn das?
Na, ich gebe da völlig recht, man sollte die Struktur des Schulunterrichts überdenken. Also ich habe nie verstanden, warum diese kleinteilige Arbeit immer in 50 Minuten, dann unterbricht eine Pause gerade dann, wo man im besten Fluss ist. Und mir als Schüler hat es auch immer am meisten Spaß gemacht, wenn sowas wie ein Projekt gegeben hat, an dem man arbeiten konnte und dann durch das Projekt viele Dinge gelernt hat. Und ich glaube, in die Richtung kann es auch gehen. Und wir haben so viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die das auch versuchen umzusetzen und zu praktizieren. Da darf man nicht ungerecht sein. Es passiert viel Positives auch an unseren Schulen. Aber ich glaube, es ist jetzt sicher an der Zeit, dass man sehr grundsätzlich die Struktur überdenkt und auch den Schulen mehr Möglichkeiten gibt, hier individuelle Wege zu gehen, denn viele Lehrerinnen und Lehrer wollen das auch und sind sehr engagiert und wollen den Kindern auch die besten Möglichkeiten bieten. Ich bin da, was den Vorschlag betrifft, deshalb ein bisschen kritisch, denn wenn man beginnt, Dinge auszulagern, besteht dann oft die Gefahr, dass man so quasi für alle Kinder einen Mindeststandard bietet und dann die Feinheiten dann nur mit jenen zuordnet, die dann auch bessere finanzielle Möglichkeiten haben. Und das ist für eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung nicht gut. Denn zum Beispiel demokratische oder kommunikative Fertigkeiten oder zum Beispiel die Einstellung zur Politik oder Wirtschaft zur Demokratie. Das sind alles Dinge, die sollte man schon in einer Schule vermittelt bekommen, in einer gemeinsamen Schule mit allen anderen Kindern. Oder zum Beispiel die Kritik gegenüber Politik, aber auch die Kritik gegenüber Medien, die Kritik gegenüber sozialen Medien, dass man nicht alles glaubt, was im Internet zu finden ist, dass man eine kritische Einstellung lernt, das kann man nur in der Schule lernen. Und von daher glaube ich, müsste schon unser Anspruch sein, zum einen die Gesamtstruktur zu verändern, vielleicht auch den Lehrplan zu entrümpeln, auch eine ständige Aufgabe schon seit Jahrzehnten, aber dass man das vielleicht grundsätzlicher angeht und den engagierten Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit gibt, hier auch vielleicht noch stärker individuell zu arbeiten. Wenn wir an unsere eigene Schulzeit denken, was ist denn das, woran wir uns am meisten erinnern? Das sind doch Lehrerinnen und Lehrer, die es geschafft haben, einen persönlich anzusprechen. Und sei es nur einen Gedanken zu verorten, wo man bis heute vielleicht darüber nachdenkt und sich denkt, von dem Menschen habe ich wirklich was gelernt. Mich brauchst du über manche mathematischen Gleichungen heute nicht mehr fragen. Aber es gibt nach wie vor Lehrerinnen und Lehrer, die eigentlich mein Leben nachhaltig beeinflusst haben. Oft durch Dinge, die gar nicht im Lehrplan gestanden sind. Und von daher sollte man den Menschen, die diesen Lehrberuf erlangen, auch die Möglichkeit geben, stärker auch ihre Vorteile hier einzubringen und die Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern zu verstärken und auch zu vernetzen. Ich bin sicher, viele der Schülerinnen und Schüler würden da gerne mitziehen.
Ich meine, wenn wir zwei jetzt beschließen könnten, Schule neu zu organisieren. Wir kommen ja wahrscheinlich, kämen ja nie auf die Idee, zu versuchen, in Kinder in 50-Minuten-Einheiten bis zu 22 voneinander isolierte Gegenstände, die teilweise 100 Jahre alt sind, hineinzustopfen am Vormittag, und am Nachmittag müssen sie es dann mit ihren Eltern oder mit dem Nachhilfe. Also nie kämen wir, glaube ich, auf die Idee. Aber jetzt bin ich spontan und sage, wäre es nicht einmal möglich, dass man unabhängig, wie eine neue Regierung ausschaut, dass man einen Grundkonsens über alle Parteien findet, zumindest über die vernünftigen Parteien, und einmal sagt, bitte hör mal wirklich auf mit der 50-Minuten-Stunde, die ist der Tod. Also mein Direktor der Popperschule sagt, 50-Minuten-Stunde und individuelle Talentförderung ist unvereinbar, und das stimmt ja. Wäre das nicht einmal ein Ansatz, wo man sagt, okay, jetzt stellen wir auch einen ideologischen Streit, also, aber mit dem hören wir jetzt einmal auf?
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Man muss unbedingt auch die Lehrerinnen und Lehrer mitnehmen in diesem Prozess. Denn es sind ja auch dann die, die das dann auch umsetzen müssen. Und ich glaube, da gibt es natürlich auch Ängste aus einer Berufsgruppe heraus, die unbegründet sind. Denn wir werden ja nicht weniger, sondern mehr Lehrerinnen und Lehrer brauchen. Und wir wollen ihnen ja nicht die Möglichkeiten nehmen, zu unterrichten, sondern ganz im Gegenteil dadurch ihre individuelle Gestaltungskraft erhöhen. Also von daher würde das sicher für sinnvoll erachten, aber da müsste es einen politischen Grundkonsens geben und vor allem auch die Bereitschaft, auch die Schulzeit generell anders anzudenken. Also ich bin immer ein großer Unterstützer der Ganztagsschule gewesen. Nicht zuletzt haben gerade alle jene Schultypen, die auch von Besserverdienenden frequentiert worden sind, immer Ganztagsmodelle inkludiert. Von daher sage ich, warum soll das nicht für alle Kinder möglich sein? Und wir versuchen ja in Wien mit einem völlig neuartigen Bildungssystem, nämlich dem Bildungscampus, dem auch gerecht zu werden. Wir sind das einzige Bundesland, wo es einen kostenfreien Kindergarten gibt. Und den verbinden wir mit der Volksschule und mit einer neuen Mittelschule. Wir haben jetzt den 6. Schulcampus und Bildungscampus eröffnet, den 22.
der Beresgasse.
22. Bezirk.
Wie viele Kinder gehen dorthin in Summe?
Naja, es sind insgesamt an die 500 Kinder, ja, die dort beschäftigt sind, entweder im Kindergarten oder dann später in der Volksschule und in der neuen Mittelschule. Und von daher wollen wir das ausbauen auf insgesamt 20 Standorte in Wien. Es gibt viele, die sich da sehr interessieren. Das ist natürlich im nicht so dicht verbauten Gebiet leichter als im innerstädtischen Bereich. Aber dort haben wir wieder mit Bildungsgrätzl eine Kooperationsform, wo wir den Kindern die Möglichkeit geben wollen, wann sie das wollen, auch im Verbund mit ihren Freundinnen und Freunden, nicht nur immer in einem Typus im Kindergarten, dann in der Volksschule und dann in der weiterführenden Schule zusammen zu sein, sondern insgesamt einen längeren Teil des Lebens gemeinsam zu gehen. was auch die Bindungskraft und die Kooperationsmöglichkeiten verstärkt.
Wir kommen ja beides im Gemeindebau und im Käfig, im Gemeindebau beim Fußballspielen hat man ja auch nicht gesagt, du darfst nur mit den 7-Jährigen spielen und du nur mit den 9-Jährigen, sondern man hat miteinander gespielt. Aus meiner Erfahrung sprechen vor allem Spitzenpolitiker über alle Themen sehr gerne, mit einer Ausnahme, nämlich über ihre eigene Person. Du hast jetzt die Chance, die Millionen oder zumindest Hunderttausenden, die unseren Podcast sehen werden, vom Gegenteil zu überzeugen. Jetzt geht es einmal um dich. Und ich habe da eine interessante Stelle in der Zeitung Die Presse gefunden. Und zwar ist das vor über 10 Jahren geschrieben und da stand drinnen über einen Wiener SPÖ-Politiker. Er war nicht ganz dünn, hatte einen Bart und war der breiten Öffentlichkeit unbekannt. Nun, wenn man 10 Jahre zurückgeht, ist relativ klar, wer damit gemeint ist, nämlich der Michael Häupl, 10 Jahre davor. Aber dann geht der Artikel weiter und da steht dann drinnen, er ist nicht ganz dünn, hat einen Bart und ist der breiten Öffentlichkeit bisher unbekannt. Michael Ludwig, Wohnbaustadtrat, ist zum Vizebürgermeister aufgestiegen, mit guten Chancen, Michael Häupl als Bürgermeister zu beerben. Aber wer ist dieser Mann? Und ich traue mich, diese Frage zu stellen, weil da gibt es ein wunderbares Buch, eine Biografie über den Michael Ludwig von unserem gemeinsamen Freund Ralf Wallon geschrieben, von mir auch ein paar Sätze drinnen. Und da steht auch auf der Rückseite, aber wer ist der Mensch Michael Ludwig? Und diese Frage muss ich dir jetzt stellen. Und jetzt reden wir nicht über Bürgermeister und über Aufwachen, sondern wer ist der Mensch Michael Ludwig?
Naja, ich glaube, ich habe eine sehr bunte Biografie hinter mich gebracht. Du hast schon erwähnt, dass ich eher aus sozialen Verhältnissen komme, wo es nicht automatisch so ist, dass man eine Karriere macht. Meine Mutter war Hilfsarbeiterin in einer Fabrik, in einem Gründerzeithaus, also eine alte Fabrik, die über 3 Stockwerke in einem Gründerzeithaus war. Und das für mich Spannende ist, die Firma, die damals eine kleine Firma war, beschränkt auf ein kleines Marktsegment, ist heute international erfolgreich, ist nach wie vor in Wien geblieben, allerdings nicht mehr an dem alten Standort, sondern an einem modernen Standort im 21. Bezirk. Und das Lustige daran ist, also der Chef dieser Firma ist jetzt auch der Vorsitzende der Industriellen Vereinigung geworden. Und das ist für mich auch ein schönes Zeichen, was in unserer Stadt alles getan hat, wie eine kleine Firma, eine kleine Bude, wie man so bei uns sagt, zu einem international erfolgreichen Unternehmen werden kann. Und meine Mutter hat mir immer erzählt, wie begeistert sie vom Chef war, weil sich der um alle gekümmert hat, der eine Ausbildung in der USA gemacht hat, sie aber trotzdem mal zu ihr als Hilfsarbeiterin gestellt hat und gesagt hat, zeigen Sie mir mal, was machen Sie da eigentlich? Und das waren damals ja schwere Maschinen mit Geruchsbelästigung, Lärm, alles. Und ich habe da irgendwie auch mitbekommen, dass es gut ist, wenn man im Rahmen einer Sozialpartnerschaft zusammenarbeitet.
Ich wollte aber ein bisschen kurz in die Rolle des Herrn Wolf schlüpfen und sagen, das war nicht die Frage, weil du redest jetzt über deine Mutter und alle anderen, aber ich kann es dir nicht ersparen. Wer ist der Michael Ludwig heute? Und zwar nicht als Bürgermeister, sondern als Mensch.
Naja, das müssen immer ganz stark natürlich auch andere befinden, ob das, was ich darstellen möchte, auch mit der Realität im Einklang ist. In der Politik, und das wirst du auch wissen, ist es nicht immer so, dass man ganz authentisch wirken kann, weil man ja gezwungen ist, so Fernsehkameras und man hat ein Mikrofon angesteckt und so. Aber ich bemühe mich schon so, im öffentlichen Bereich so aufzutreten, wie ich bin. Das kann man kritisieren, da kann man mich als Politiker und als Mensch kritisieren, aber ich versuche doch vor allem auch ein sehr harmonieorientierter Mensch zu sein und andere Menschen zusammenzuführen zu einer gemeinsamen Lösung. Heißt aber nicht, dass ich nicht, wenn es notwendig ist, auch harte Entscheidungen treffen kann.
Sonst würdest du nicht hier sitzen. Der schlimmste Überschrift, die ich über dich gelesen habe, war der schrecklich nette Herr Ludwig.
Was sagst du dazu? Es soll mir nie was Schlimmeres passieren.
Okay, damit hast du das überstanden. Ja, eine hochpolitische Frage muss ich da schon mal stellen, wenn ich mir das anschaue. Ich kenne dich immer mit Bart. Seit wann ist der Bart weg und warum?
Naja, das hat auch eine ganz leichte und einfache Erklärung. Ab dem Zeitpunkt, wo es dann sehr weiß geworden ist, habe ich mir gedacht, das macht mich doch älter. Und nachdem ich den Bart am Anfang gehabt habe, um älter zu wirken, ist es jetzt notwendig, den Bart abzuschneiden, um jünger zu wirken. Erst wenn ich dann wieder im Lebensalter von Bruno Kreisky bin, dann lasse ich mir wieder einen weißen Bart wachsen.
Und wann hast du ihn abgenommen?
Naja, eigentlich schon als Wohnbaustadtrat, ja. Wie ich gemerkt habe, es werden einige Kopfhaare weiß und der Bart noch viel stärker, habe ich mir gedacht, so jetzt ist die Zeit.
Ich habe unsere beiden, ich habe also deine Biografie sehr genau gelesen und habe interessante Parallelen zwischen unser beiden Leben festgestellt. Also erstens, wir sind beide in einem Gemeindebau aufgewachsen, wir haben beide eine alleinerziehende Mutter gehabt. Dann habe ich gelesen, du hast einen endlos langen Vortrag über Bertolt Brecht gehalten. Ich habe mir Bertolt Brecht als Matura-Thema in Deutsch ausgesucht. Und dann habe ich herausgefunden, wir haben beide Backel geschupft bei der Post. Du allerdings am Südbahnhof und ich am Westbahnhof, aber wir beide wissen noch, das war die Strafkolonie der Postler. Ja, also Postler, die ein bisschen ein Problem mit dem Alkohol hatten oder die, wo irgendwo was verschwunden ist, die sind dann dort gelandet. Und wir waren die, ich weiß nicht, wie es bei mir hat das UEK geheißen, Urlaubsersatzkraft, und das war ich dort auch. Und eines ist mir aufgefallen und bis heute in Erinnerung geblieben. Also da gab es natürlich wie überall besonders freundliche und grießcremige und fleißige und weniger fleißige und intelligentere und weniger intelligente. Aber eines hatten die Postbeamten, wie sie damals hießen, alle gemeinsam. Sie kannten den exakten Termin ihrer Pensionierung. Ja? Weil manchmal habe ich das Gefühl gehabt, die sind mit dem Berufswunsch schon Pensionist auf die Welt gekommen. Und du hast das Thema vorher ein bisschen angesprochen. Das ist natürlich in Österreich ein riesiges Tabu. Wir wissen, dass wir älter werden, und wenn wir eine Lebenserwartung haben, die jetzige Generation von 80, 85, 90, dann wird sich das nicht ausgehen, dass wir mit 60 in Pension gehen. Ich erwarte jetzt nicht von dir, dass du hier politischen Selbstmord begehst und irgendwas zu dem Thema sagst, aber ich stelle dir eine andere Frage. Wenn wir jetzt wissen, dass Menschen nach der Pensionierung 25, 30 Jahre ihres Lebens noch vor sich haben, dann geht es ja darum, wie die das mit Sinn erfüllen können. Und jetzt meine ich nicht den Universitätsprofessor, der da Notzehnbücher schreibt, und ich meine auch nicht den Otti Schenk, den Schauspieler, der bis zur letzten Stunde auf der Bühne spielen wird. Aber wie geben wir diesen Menschen Sinn?
Nein, das ist völlig richtig. Also so wie du auch Backel geschupft, wie du richtig sagst. Im Übrigen habe ich letzte Woche zufällig das Verteilungszentrum der Post besucht. Das ist heute alles ganz anders. Okay. Damals war es zweifellos, wie du das beschrieben hast. Und ich habe eigentlich nie verstanden, warum es Menschen gibt, die nicht nur ständig auf die Pension warten, sondern auch versuchen, in der Arbeitszeit möglichst wenig mit Arbeit in Kontakt zu kommen. Wobei ich sagen muss, das war wirklich auch eine absolute Minderheit, auch damals, muss man sagen. Die allermeisten Beschäftigten in der Post waren tüchtig, fleißig.
Aber sinnentleert war die Tätigkeit, das war das Problem dort, glaube ich.
Also ja, ich habe es deshalb auch in Anspruch genommen, weil man damals als Student gut verdient hat. Ich habe am liebsten Nachtschicht gemacht von Samstag auf Sonntag, das war extrem unbeliebt. Ich habe allerdings damals 1.000 Schilling verdient, 12 Stunden Nachtschicht, und das war für mich natürlich eine Möglichkeit, war damals viel Geld und war für mich eine Möglichkeit, auch mein Studium zu finanzieren. Von daher war das für mich auch eine Schule des Lebens. Und ich habe allerdings auch viele sehr engagierte Postbedienstete auch kennengelernt. Ich habe zusätzlich zur Nachtschicht beim Backelschupfen immer auch als Zusteller gearbeitet, am Postamt 1210. Unter anderem auch mit Peter Backult, der wirklich dort Briefträger war und der damals schon immer natürlich Fußball zum Ziel gehabt hat und besonders schnell immer unterwegs war als Briefträger. Und ich habe halt damals auch kennengelernt, ein bisschen die Solidarität in einer Berufsgruppe, weil es hat natürlich auch schon damals Rajone gegeben, die ganz stark frequentiert waren. Also wenn ich die Quellekataloge in der Großfeldsiedlung austragen habe, also da bist du schon mit Rucksäcken gegangen. Und dann hat es natürlich Rajone gegeben, die waren schwächer, weil es halt dort weniger Menschen gegeben hat, die Post gekriegt haben. Und man hat dann immer intern geschaut, dass die schon ein bisschen fußmarot waren im fortgeschrittenen Lebensalter, dann die Rajone gekriegt haben, die halt leichter waren. Und das hängt schon auch ein bisschen mit den Berufsgruppen zusammen. Ich war am Bau, ich habe Schienen verlegt auf der Westbahnstrecke, und da kann man sich schwer vorstellen, dass wer, der mal an die 60 ist oder drüber, diese Tätigkeit ausübt. Also es ist schon eng verbunden auch mit der Art und Weise, wie mein Beruf steht. Aber du hast völlig recht, es knüpft sich trotzdem darin die Frage, was macht man eigentlich, wann geht man in Pension und was macht man, wenn man in Pension ist? Jetzt gibt es für viele Menschen eine Aufgabe, die sich aufgrund der Familie ergibt. Da haben ja Frauen oft ein bisschen den Vorteil, unter Anführungszeichen, dass sie innerhalb der Familie oft eine sozialere Rolle spielen und deshalb über einen Sinn des Lebens gar nicht nachkommen zu denken, weil sie im Regelfall sehr stark mit Kindererziehung und mit der Pflege älterer Familienangehörigen beschäftigt ist. Erfreulicherweise übernehmen jetzt auch immer mehr Männer Aufgaben innerhalb der Familie. Das ist eine gute Entwicklung. Aber trotzdem stellt man sich die Frage, gibt es nicht Möglichkeiten, Menschen auch in der Pension stärker auch ins Gemeinwesen einzubeziehen? Das wird für uns eine große gesellschaftliche Aufgabe sein, aber auch eine Frage, wie es individuell weitergeht. Aber ich kenne auch viele sehr positive Beispiele, wo man dann gerade in der Pension sich die Zeit nimmt, um sich anderen Menschen zu widmen. Und gerade unser sonst belächeltes Vereinswesen in Österreich ist natürlich eine ganz wichtige Grundlage. Und ohne diese ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die oft Pensionisten sind, könnten wir auch viele karitative Aufgaben in der Gesellschaft gar nicht erfüllen, weil das helfende Hände sind, die unbezahlbar sind. Aber ich möchte abschließend nur schon auch die Wirtschaft in die Pflicht nehmen. Denn wir haben in Wien sinkende Arbeitslosenzahlen in den letzten Jahren, kann man sagen. Nur bei den über 50-Jährigen ist sie nicht gesunken. Und von daher habe ich mich jetzt sehr bemüht, auch Maßnahmen zu setzen, auch Fördermaßnahmen, dass wir auch die über 50-Jährigen da stärker in der Wirtschaft integrieren, weil das sind oft sehr engagierte Menschen, die auch tun wollen.
Wir zwei,
wir sind
ja
völlig richtig. Ja. Hier sieht man es nicht an, aber es ist so. Und von daher bin ich sehr froh, dass da auch viele Unternehmen mitziehen und sagen, ja, eigentlich ist ungerecht und eigentlich wollen wir ja die auch in Beschäftigung halten und es zeigen auch für auf und sagen, ich will ja. Und ich will auch mit 60, mit 65 und wenn es geht, auch länger arbeiten. Entweder, weil sie es müssen, weil sie sonst eine sehr geringe Pension haben oder weil sie einfach eine sinnerfüllte Tätigkeit in der Gesellschaft. Nur man muss die Arbeitswelt dem anpassen. Und halt ein Bauarbeiter sagt, ich kann halt nicht mehr heben oder Gerüste oder was auch immer, Asphaltierer, dann wird man vielleicht andere Tätigkeiten finden. Und von daher bin ich wieder beim lebensbegleitenden Lernen. Das, was man den Menschen, glaube ich, am meisten mitgeben muss, und da die Schule eine große Herausforderung ist, die Neugierde zu bewahren und die Bereitschaft, sich selbst auch immer wieder weiterzuentwickeln. Wenn man das den Menschen mitgibt, dann ist das das Wichtigste eigentlich, was eine Schule vermitteln kann.
Und das Lesen von Büchern, und damit sind wir fast schon beim Schluss. Du giltst als Bücherfreund. Ich habe dir mein aktuelles auch geschickt. Du hast das nämlich an Brav gelesen. Was sagst du dazu? Empfehlenswert?
Sehr empfehlenswert, ja. Sehr viele Punkte, die man hundertprozentig unterstreichen kann. Vieles, was kontroversielle Diskussionen auslöst. Manches, wo ich auch ein bisschen kritisch dazu stehe. Aber alles, was eigentlich zum Nachdenken anregt.
Jetzt hast du aber die Chance, nicht mein Buch und dein Buch zu empfehlen, sondern wenn du sagst, die drei Bücher, die sollte jeder Wiener einmal in seinem Leben gelesen haben. Was wären diese drei Bücher?
Naja, das ist schwer auf drei zu reduzieren.
Bis 100 weil ich, ist erlaubt, aber es ist deine
kommt
deine
auf die Sendezeit an.
Ja.
Nein, also das Erste ist einmal, ich kaufe Bücher grundsätzlich in meinen Buchhandlungen und bin sehr stolz, dass wir in Wien die Großstadt sind mit den meisten Buchhandlungen, wobei jede Buchhandlung, die zusperrt, mir ins Mark geht. Aber erfreulicherweise sind die Buchhandlungen sowas wie ein Nahversorgungszentrum, ein intellektuelles Nahversorgungszentrum und man sollte Bücher auch in Buchhandlungen kaufen. Dort sind auch die wirklich Kompetenten, die einen beraten, was die Auswahl von Büchern betrifft. Also wenn ich sagen würde, welche Bücher wir gelesen haben, sollte dann fange ich vielleicht bei der Bibel an. Das ist vielleicht, klingt vielleicht etwas unorthodox, wenn ich als Sozialdemokrat das sage, aber es ist nach wie vor ein Buch, das man zumindest ansatzweise gelesen haben sollte.
Es gibt da viel her, ne?
Ich gebe ja, richtig, Altes und Neues Testament.
Das Alte Testament ist ja durchaus kurzweilig.
Bietet immer die Möglichkeit, auch Zitate zu finden, die man verwenden kann und die einem selbst auch was mit auf den Weg geben. Mir persönlich hat sehr viel gegeben das Buch Die Ästhetik des Widerstandes von Peter Weiß, weil mich das ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, wie Mythologie und Politik insbesondere im Widerstand, im konkreten Fall ist es auch um Widerstand gegen das Naziregime gegangen, wie man das herauslesen kann. Aber auch Arthur Köstler, Sonnenfinsternis, war für mich ein Buch, das mich sehr geprägt hat. Und jetzt zuletzt habe ich ein interessantes Buch gelesen, auch aufgrund vielleicht der Diskussionen, die es auf politischer Ebene gegeben hat, nämlich Die Iden des März. Da hat ein US-amerikanischer Archäologe, Barry Strauss, so ein bisschen nachvollzogen, die Entwicklung bis hin zum Attentat auf Julius Caesar und welche Mitstreiter dann eigentlich in der Verschwörung mit eingebunden waren. Da hat mir eigentlich der Spruch von Michael Häupl veranlasst, der mal gesagt hat, ich habe die Iden des März gut überstanden und die Frage dann aufgetaucht ist, wer der Brutus ist. und ich die Diskussion dann dadurch belebt habe, dass ich gesagt habe, ich sehe meine Rolle als Octavian in diesem Prozess. Und von daher habe ich mir gedacht, jetzt lese ich trotzdem noch einmal nach, wie minutiös dieses Attentat zustande gekommen ist.
Aber wenn du ein Fan vom Octavius bist, du kennst das berühmte Buch Octavian von John Williams, ja. Das ja eine großartige Geschichte ist. Und dass du dir, wenn er für dich nach Bruno Kreisky auch ein Vorteil ist, der hat sich für seine Zeit erst einmal ungemein lang gehalten, der Octavian, hat alle seine Gegner überlebt und ist sehr, sehr alt geworden. Ja, also das wäre
gut, den Ehrgeiz hätte ich auch.
Mit dem Altwerden oder mit dem langpolitisch überlegen?
Beides
wahrscheinlich. Na gut. Also das wird jetzt sicher eine Passage werden, die sich einige irgendwie genauer anhören oder anschauen werden.
Also wir haben ja, wie du weißt, auch aufgrund deiner Tätigkeit als Gemeinderat, haben wir ja die Übung, dass wir im Stadtsenat Sitzungssaal hier im Wiener Rathaus ja die Galerie der Wiener Bürgermeister hängen haben und die Porträts der Bürgermeister. Und da hängt an der Frontseite immer der Bürgermeister, der zuletzt verstorben ist. Das ist im konkreten Fall Helmut Ziel. Und ich habe den Ehrgeiz, noch möglichst lange nicht dort zu hängen. Aber immer, wenn ich in dem Saal stehe, denke ich mir, also die Vorstellung, dass ich da mal hänge und dass ich das aber leider nicht mehr aktiv miterleben werde, führt einen das vor Augen, was in deinem letzten Buch sehr gut beschrieben ist.
Zum Abschluss einige schwierige Fragen mit der Bitte um ganz kurze Antworten. Du bist ein mutiger Mensch, aber stell dir trotzdem vor, nach dem Lesen meines letzten Buches wachst du auf und hast doppelt so viel Mut wie in deinem bisherigen Leben. Welche Ziele würdest du dir für die Zukunft setzen, wenn du doppelt so viel Mut hättest wie in deinem bisherigen Leben?
Also da will ich jetzt dir gegenüber nicht opportunistisch klingen, aber wenn es gelingt, das gesamte österreichische Bildungssystem zu verändern, wäre das schon etwas, wo man Mut gut investiert hätte.
Da schlagen wir ein. Welche von dir lange Zeit vertretene Meinung hast du in den letzten Jahren geändert und warum?
Vielleicht, dass man Menschen mit allen ihren Vor- und Nachteilen im Ganzen sehen muss. Ich kann das vielleicht an einem Beispiel noch kurz ausführen. Als Jugendfunktionär habe ich mich mit mir dagegen ausgesprochen, dass man für Major Biedermann eine Straße benennt. Ja. Major Biedermann, muss man erklären, war einer der drei Offiziere, die von den Nazis gehängt worden sind im April 1945. Und zwar deshalb, weil Major Biedermann auch Kommandant war, wie der Karl-Marx-Hof beschossen worden ist. Und heute würde ich das anders sehen. Heute würde ich sehen, dass das, was ich auf der einen Seite verurteilt habe, nämlich das Beschießen des Karl-Marx-Hofes und der Widerstand gegen die Nazis, dass es zwei Seiten eines Menschen sind, den man respektieren muss. Und das ist oft manchmal ein bisschen schmerzhaft, dass man die eigene Meinung da revidieren muss. Aber dass man sieht, es ist nicht alles schwarz und weiß im Leben, sondern manchmal gibt es Dinge, die man halt in der Gesamtheit betrachten muss. Das gilt für Menschen, gilt aber auch für viele Dinge in der Politik, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft. Also es gibt im Regelfall kein Schwarz-Weiß-Denken. Und vielleicht ist das mit ein Grund, dass ich immer versuche, auch Kompromisse zu finden, weil ich glaube, Kompromisse sind ein zivilisatorischer Fortschritt und kein Nachteil.
Der Winston Churchill hat einmal gesagt, Demokratie heißt, dass man gelegentlich einsieht, dass jemand anderer Recht hat. Ja.
Richtig. Das, ja, glaube ich, wird für die nächsten Monate in dem Land gefragt werden.
Was ist dein liebster Misserfolg, den du nicht missen möchtest? Und du sagst, es war zwar ein großer Misserfolg, aber irgendwie im Nachhinein betrachtet.
Naja, vielleicht wie ich meine Frau kennengelernt habe. Wir haben uns im Flugzeug zufällig kennengelernt. Da habe ich ja damals als Lebensziel in Aussicht gestellt, dass ich gerne bis zur Pension, was du vorhin angesprochen hast, Gemeinderat bleiben würde und Landesstellenleiter des Karl-Renner-Instituts. Das ist mir nicht gelungen. Ich bin zuerst Stadtrat und Bürgermeister geworden, aber bereue das nicht.
Gut, passt. In deiner Rolle als Politiker, was fällt dir menschlich am schwersten? Worunter leidest du menschlich am meisten?
Dass man sehr oft Nein sagen muss, auch wenn man das Gefühl hat, dass man vielleicht Einzelnen helfen könnte, aber trotzdem für die Gesamtheit eine Entscheidung treffen muss, die vielleicht den Einzelnen nicht positiv zukommt, aber für die Gesamtheit der Gesellschaft wichtig ist.
Und letzte Frage, was hast du dir einmal gekauft, das nicht mehr als 100 Euro gekostet hat und dir trotzdem langfristig viel Freude gemacht hat?
So, also das ist natürlich eine gute Antwort, da kann ich nichts drauf sagen. Am Ende des Gesprächs frage ich meine Gesprächspartner immer, welche Frage wolltest du mir schon lange stellen und hast dich nicht getraut, das im Gemeinderat an mich zu richten? Jetzt ist die Chance. Welche Frage wolltest du mir schon immer stellen?
Würdest du wieder zurück in die Politik kommen?
Das kann ich ganz kurz machen, nein. Lieber Michael, vielen Dank. Wunderbar, dass du so viel Zeit für uns gefunden hast.
Ich danke für das Gespräch.
Danke.
Gleich am Anfang war für mich auffallend, wie gut sich Michael Ludwig an das Lebensmaßband aus meinem Buch Meine letzte Stunde erinnert hat. Diese einfache Übung hat bei vielen Menschen einiges ausgelöst. Wenn Sie das interessiert, brauchen Sie bei YouTube nur meinen Namen und das Wort Lebensmaßband einzugeben. Wenn wir davon ausgehen, dass wir als Normalbürger einen deutlich größeren Einfluss auf unsere Zeitgestaltung haben als jene 5%, die ein Spitzenpolitiker oder ein Spitzenmanager hat, dann sollten wir uns fragen, ob wir diese Freiheit auch wirklich nutzen. Mein Tipp, wenn wieder mal hunderte Dinge auf Sie einströmen und Sie nicht wissen, was Sie zuerst tun sollten, dann stellen Sie sich zwei einfache Fragen. Erstens, muss ich es tun? Und zweitens, will ich das tun? Und wenn Sie zweimal Nein sagen, dann tun Sie es einfach nicht. Und genießen Sie diesen Luxus, den ein Spitzenpolitiker wie Michael Ludwig nicht hat. Zum Beispiel, indem Sie sich für andere engagieren, wie in diesem berührenden Beispiel von der älteren Frau, die 80 Kindern in der Wiener Großfeldsiedlung Aufmerksamkeit, Zuneigung und Lebenschancen schenkt, die diese von ihren Familien offenbar nicht ausreichend bekommen. Gerade Menschen mit schwierigen sozialen Startbedingungen brauchen Mentoren. Aber ohne Eigenverantwortung geht es dann auch nicht. Da hat mich der Satz von Michael Ludwig, ohne Leistung kann sich eine Gesellschaft nicht weiterentwickeln, sehr gefreut. Ich hoffe, diesen Satz hören auch manche Kreise in der linken Reichshälfte unserer Republik. Die einzige Frage, bei der Michael Ludwig versucht hat, geschickt abzulenken, war die Frage, was ihn als Mensch abseits von seiner Rolle als Politiker ausmacht. Aber gerade dieses Gespräch hat wohl für jeden aufmerksamen Zuhörer sehr wohl eine gute Möglichkeit geboten, sich ein bisschen ein klareres Bild vom Menschen Michael Ludwig zu machen. So versteht er es zum Beispiel mit seiner ersten Buchempfehlung, nämlich der Bibel, zu überraschen. Weniger überraschend ist seine klare Ansage, dass er lange leben und vor allem lange Wiener Bürgermeister bleiben wolle. Für diejenigen, die den Podcast angehört, aber nicht angeschaut haben, bin ich Ihnen seine Antwort auf die Frage, was er um weniger 100 als 100 Euro gekauft hat und ihm trotzdem viel Freude gemacht hat, schuldig geblieben. Da hat er nämlich mein aktuelles Buch »Der talentierte Schüler und seine ewigen Feinde« hergezeigt. Und bescheiden wie ich bin, will ich Ihnen das nicht ganz verschweigen. Wie fast jeder Spitzenpolitiker, mit dem ich seit Jahren rede, hat auch Michael Ludwig schon lange erkannt, wie pädagogisch sinnlos und unsinnig die Zerstückelung des Lernprozesses in der Schule in 50-Minuten-Einheiten ist. Daher wäre es wirklich hoch an der Zeit, einen nationalen Konsens zu finden, um die 50-Minuten-Stunde endlich abzuschaffen und eine zeitgemäße Form des Lernens zu finden. Warum tun wir das nicht endlich? Eine Frage, die wir auch der nächsten Regierung nicht ersparen sollten. Wie immer freue ich mich über Ihre Kommentare und Fragen zu meinem Podcast an meine persönliche E-Mail-Adresse andreas@salcher.co.at. Am meisten freue ich mich, wenn Sie meinen Podcast über Lebensbildung weiterempfehlen und ihn abonnieren. Vielen Dank für Ihre Zeit.